Dieser Krieg hat die Lebensdauer des bestehenden politischen Systems im Iran um mindestens eine Generation verlängert.
Nach dem Krieg ist vor dem Krieg die Analyse des Michael Lüders BSW zum Iran.
Schönen guten Tag und hallo. Tja, zunächst einmal ist der Krieg gegen den Iran, den die USA und Israel entfesselt hatten, Ende Februar 2026 beendet. Rechtzeitig zum Sommeranfang hat dann Präsident Trump im Spiegelsaal von Versailles, ja, man muss fast schon sagen, die Kapitulationsurkunde der USA unterschrieben. Man hatte sich diesen Krieg anders vorgestellt. Sicherlich hat er diese Lokalität gewählt, den Spiegelsaal, aufgrund der großartigen Erscheinung. Aber vielleicht ist ihm nicht so die historische Linie bewusst gewesen, in die er sich hier eingereiht hat. Denn in Versailles wurde ja nun bekanntlich 1871 das Deutsche Reich gegründet, als Ergebnis der französischen Niederlage in diesem deutsch-französischen Krieg. Und 1919 dann wurde auch die Kapitulationsurkunde von Deutschland abschließend in Versailles noch einmal bekräftigt und bestätigt.
Das hübsche Versailles.
Und nun das Dossier.
Ende Februar also haben die USA und Israel einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran gestartet, auch wenn der als solcher natürlich nicht bezeichnet wird. Das ist klar, anders als im Fall des russischen Angriffs auf die Ukraine. Es ist auch interessant zu sehen, wie die Rhetorik, um nicht zu sagen die Propaganda, variiert, je nachdem, wer die Guten sind und wer die Bösen. Jedenfalls dieser Krieg, von dem keiner so genau wusste, worum es eigentlich geht bei diesem Krieg. Irgendwie ging es darum Regimewechsel, dann ging es darum, dass irgendwie mit der Atomanreicherung, nuklearen Anreicherung im Iran, aber die Begründungen wechselten ja, es war auch die Rede davon, dass man die Iraner befreien wolle und so weiter und so fort. Also diese ganze Rhetorik hat sich schnell als Schall und Rauch erwiesen, weil die Iraner waren auf diesen Krieg vorbereitet und haben de facto den Amerikanern eine klare Niederlage bereitet, jedenfalls für die nächste Etappe in dieser Auseinandersetzung, sagen wir es vielleicht so. Der Iran wurde unterschätzt von den Angreifern und nun zahlen die USA und Israel dafür einen sehr hohen Preis.
Die Bevölkerungen, präzisiere ich, zu den Vereinbarungen.
Es gilt, dass die Blockade iranischer Häfen aufgehoben wird mit sofortiger Wirkung. Ebenso wird die Straße von Hormuz wieder freigegeben. Damit kann also der Schiffsverkehr in diesem Teil der Welt wieder fließen. Gleichzeitig werden die Sanktionen gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten gelockert und der Iran kann wieder Erdöl verkaufen. Des Weiteren wird es einen sogenannten Wiederaufbaufonds geben. Die Rede ist von einem Volumen in der Größenordnung von 300 Milliarden US-Dollar. Die iranische Seite hatte dieses verlangt als Bezahlung für die Schäden, die dieser Krieg angerichtet hat im Iran. Und die Formulierung, die man hier gefunden hat, ist bezeichnend für das Unbestimmte dieser Vereinbarungen. Es soll also ein solcher Fonds eingerichtet werden. Und es sind die arabischen Golfstaaten gefordert, diesen Fonds mit Finanzmitteln zu füllen. Die Amerikaner können, müssen sich aber nicht daran beteiligen. Nun, es ist nicht sehr plausibel, dass die Golfaraber sagen, naja, wir überweisen mal eben 300 Milliarden US-Dollar in Richtung Iran. Aber der Teufel steckt im Detail, ich komme darauf noch zu sprechen. Gleichzeitig wird eine erste Tranche des Auslandsvermögens des Irans, das eingefroren ist, teilweise seit Jahrzehnten freigegeben. Insgesamt ist ein Finanzvolumen von 100 Milliarden US-Dollar eingefroren auf internationalen Banken, die dem Iran gehören. Und in einer ersten Tranche sind jetzt je nach Quelle 2 bis 5 Milliarden US-Dollar freigegeben worden. Und es heißt, dass am Ende dieser zweimonatigen Übergangsfrist, der zweimonatigen Verhandlungsphase, bis zu 50 Milliarden US-Dollar freigegeben werden könnten. Der entscheidende Punkt ist aber noch ein anderer. Es ist die Rede von einem dauerhaften Waffenstillstand. Und dauerhaft bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur mit Blick auf die Front entlang des Persischen Golfes, sondern es schließt ausdrücklich den Libanon mit ein. Das bedeutet, dass gemäß dieser Vereinbarungen Israel veranlasst wird, seine eigenen Kriegshandlungen im Libanon einzustellen. Was die israelische Führung natürlich nicht getan hat. Sie hat im Gegenteil in dem Moment, wo man in Birkenstock diese Vereinbarung sich darauf verständigte, massiv den Libanon angegriffen, ist weiter vorgerückt. Aber gleichzeitig haben die Amerikaner die Israelis ausgebremst und haben ihnen signalisiert, dass sie jetzt ihre Aktivitäten reduzieren müssten. Der Deal, in Anführungsstrichen, zwischen den USA und Israel scheint zu sein, ihr könnt im Süden des Libanon obwalten, wie es euch gefällt, aber die rote Linie, das sind Bombenangriffe auf Beirut. Und gleich zu Beginn haben natürlich trotzdem die Israelis Beirut angegriffen, die südlichen Vororte, natürlich immer mit der Begründung, man bekämpfe den Terror, das ist ja der Klassiker. Aber die Amerikaner haben die Israelis dann erst einmal zurückgepfiffen. Das ist ein Novum, dass der Iran sozusagen die Friedensverhandlungen verbunden hat mit einem anderen Land, mit Libanon. Und die Amerikaner waren gezwungen, dieses letztendlich zu akzeptieren. Ja, wie geht das weiter? Werden sich die Israelis daran halten oder nicht? Ich komme darauf zurück, das wird sich natürlich zeigen. Also wenn wir uns jetzt mal die Gefechtslage aus der Vogelperspektive anschauen, dann muss man sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Denn diese 14 Punkte sind so vage und so unterschiedlich interpretiert von US-amerikanischer wie auch von iranischer Seite, dass alles möglich ist. Dass man sich einigt, dass man sich verständigt, aber eben auch, dass das Ganze floppt. Übrigens, zwei Dinge sind nicht einbezogen worden in diese Verhandlungen und das war ja ein wesentlicher Kriegsgrund, jedenfalls mit Blick auf die äußere Begründung. Weder geht es in dieser 60-tägigen Übergangsfrist um Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, auch wenn die amerikanische Seite dieses behauptet, sagen die Iraner, nein, das hat es nicht gegeben. Darüber hinaus sind die ballistischen Raketen Irans kein Thema mehr in diesen Verhandlungen. Das hat der Iran komplett und erfolgreich ausgeschlossen. Diese ballistischen Raketen sind sehr wirksam in der Verteidigung des Irans. Aus israelischer Sicht ist das natürlich nicht so schön, wenn die iranische Seite Waffen hat, mit denen man dann auch Israel erreichen kann. Und man möchte gerne aus israelischer und amerikanischer Sicht, dass die Iraner diese Waffen abgeben. Und die Zerstörung dieses ballistischen Raketenpotenzials war ja auch einer der Kriegsgründe, die, wie gesagt, ständig wechselten, für diesen Angriff also auf den Iran. Und das ist vom Tisch. Also über die Raketen und über die sogenannten Stellvertretermilizen, die im Ausland sich befinden, einfach an die Hezbollah und deren Entwaffnung, das ist alles nicht Teil dieser Vereinbarungen. Darüber gibt es parallel Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel in Washington. Die jeweiligen Botschafter beider Länder verhandeln dort. Aber diese Verhandlungen sind im Grunde genommen ein Witz. Man muss sich vorstellen, die Israelis haben große Teile des Südlibanons zerstört. Rund 1,5 Millionen Libanesen sind auf der Flucht. Der Libanon ist ein angegriffenes Land, kann sich nicht verteidigen, sein Militär ist viel zu schwach. Das ist politisch gewollt, sowohl von den USA wie auch Frankreich, der vermeintlichen Schutzmacht des Libanon. Man will Israel freie Hand geben, im Libanon nach Belieben zu agieren und das schon seit Jahrzehnten. Die Verhandlungen handeln davon, dass die libanesische Regierung die Hezbollah entwaffnen soll. Diese Verhandlungen haben eigentlich nur zum Ziel, dass die Hezbollah als Gleichung in der libanesischen Politik verschwindet. Und die politische Führung im Libanon, die gegen die Hezbollah eingestellt ist, findet das grundsätzlich auch gut, dass die Hezbollah entwaffnet werden soll, aber sie hat nicht die Möglichkeiten, die Hezbollah zu entwaffnen, weil die Hezbollah militärisch um ein Vielfaches stärker ist als die libanesische Armee.
Ob der Kriegsführung Israels spart Michael Lüders nicht mit drastischen Worten.
Die Kriegsführung der Israelis im Libanon, im Südlibanon, ist ähnlich der Kriegsführung im Gazastreifen. Es geht um eine Politik der verbrannten Erde. Gezielt werden vor allem medizinische Einrichtungen zerstört, Krankenhäuser. Und es gibt immer wieder sogenannte Doppelschlagangriffe, Double Tap im Englischen. Und das ist so, eine Drohne greift irgendwo an, Menschen werden getötet, Verletzte liegen auf der Straße. Dann kommen Menschen, wollen helfen, wollen die Leichen bergen, wollen die Verletzten versorgen. Dann kommt der nächste Drohnenangriff und die Zahl der Toten potenziert sich noch einmal. Und das Ziel, jenseits allen Zynismus, ist natürlich vor allem medizinisches Personal zu töten auf diese Art und Weise. Denn es ist klar, wenn es in einem Gebiet keine medizinische Versorgung mehr gibt, erst recht unter Kriegsbedingungen, dann werden die Menschen die Region verlassen. Das ist das Kalkül dahinter. Es gibt im Südlibanon nur noch ein einziges funktionierendes Krankenhaus in Nabatieh, eine Stadt, die Israel heftig bekämpft. Und das Kriegsziel der Israelis ist nicht ganz klar, weil es so vage ist. Es gibt auch Überlegungen, so jedenfalls spricht es die israelische Führung aus, dass man in Libanon dauerhaft bis in Höhe des Litani-Flusses, bis in Höhe der Stadt Tyros, also etwa 15 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel, dauerhaft besetzen wolle. Mit dem Ziel natürlich auch perspektivisch dort Siedler unterzubringen und anzusiedeln. Ob das jetzt so kommt oder nicht kommt, das muss man abwarten. Aber es ist sozusagen eine sehr schwierige Gemengelage.
Double Tap. Ein schönes Wort für unsere westlichen Werte.
Es ging in erster Linie darum, eine mit Israel und den USA rivalisierende geostrategische Macht auszuschalten. Eine Macht zudem, die sich immer enger zusammenfindet mit Russland und mit China. Es ging also darum, diesen Machtfaktor auszuschalten. Das war das Ziel. Und genau das hat man nicht erreicht.
Die Witze in der kleinen Audiodatei mache wohl ich, aber haben wir Teil am Humor des Michael Lüders, der von feiner Art ist.
Das heißt aber nicht, dass jetzt die USA sagen, okay, liebe Freunde im Iran, wir akzeptieren euch als Machtfaktor. Sorry, die letzten Jahre seit 1979 waren einfach nur ein Missverständnis. Jetzt wollen wir euch akzeptieren und wir wollen euch genauso respektieren, wie wir das mit anderen Staaten in der Region tun. Das alles wird wahrscheinlich nicht passieren. Welche Kräfte sich am Ende wie durchsetzen werden, darüber kann man heute nur spekulieren. Auf jeden Fall bleibt die Lage in der Region äußerst instabil durch diese Machtkonstellation. Dennoch haben die Amerikaner, hat die amerikanische Führung eins verstanden, wenn sie den Krieg fortführt, dann ist es nicht einfach, die Frage zu beantworten, wie soll denn das geschehen? Wie will man denn diesen Krieg fortführen? Die Iraner haben mit der Straße von Hormuz ein Druckmittel in der Hand, mit der sie jederzeit der Weltwirtschaft an die Gurgel gehen können.
Die Straße von Hormuz ist wieder geöffnet.
Danke, bester Svetlana.
Der Iran ist ein Machtfaktor, der so stark ist in der Region wie nie zuvor. Und die Frage, wer jetzt die vorherrschende Hegemonialmacht ist, Israel oder der Iran, diese Frage, würde ich sagen, lässt sich im Augenblick nur beantworten, indem man sagt 50-50. Also der Iran ist heute stärker, als es vor dem Krieg war. Und es ist wichtig, sich dieses in Erinnerung und vor Augen zu führen. Hinzu kommt, dass in der politischen und militärischen Führung des Irans eine neue, in Anführungsstrichen, Staatskunst Einzug gehalten hat, die weder revolutionäre Großspurigkeit noch revolutionären Aktivismus kennt. Das Ziel der neuen Führung, wenn man so will, der neuen Akteure des Establishments, die zu einem erheblichen Teil, besser gesagt, aus den Reihen des Militärs stammen, es sind pragmatische, abgebrühte Nationalisten, die ganz genau wissen, wo ihre Schwachstellen liegen, wo ihre Fähigkeiten liegen und die erstaunlich genau in der Lage sind, Realität angemessen abzubilden und wiederzugeben. Und sie sind auch anders als ihre Vorgänger in den Jahren davor auch in der Lage, strategische Geduld zu üben. Also man muss wirklich sagen, dass diese neue Führung maßgeblich getragen von pragmatischen, nationalistischen Militärs einen neuen Iran geschaffen hat, insoweit, als die iranische Führung unglaublich professionell und realistisch vorgeht, einen langen Atem hat, strategische Ziele verfolgt und sie anstrebt, ohne Dinge übers Knie zu brechen. Die iranische Führung ist nicht in jeder Hinsicht eins. Und es gibt unterschiedliche Machtzentren, selbstverständlich auch im Iran. Aber nichtsdestotrotz, Pragmatismus obwaltet, auch wenn es Hardliner gibt, die zum Beispiel sagen, es war falsch, den Krieg zum jetzigen Zeitpunkt zu beenden, weil dadurch die Gefahr groß ist, dass die Amerikaner und die Israelis nur darauf warten, uns erneut anzugreifen, so wie sie das ja auch nach dem Krieg im vorigen Jahr getan haben mit diesem Krieg dann. Also solche Divergenzen gibt es, aber dennoch, man zieht alles in einem, an einem gemeinsamen Strang. Und dieser Pragmatismus ist bemerkenswert. Diesen Pragmatismus gibt es übrigens auch auf US-amerikanischer Seite. Ich meine, dass US-Präsident Trump und die Leute, die ihn umgeben, akzeptieren müssen, dass der Iran diesen Krieg de facto gewonnen hat. Das werden die sicherlich nicht einfach so freudig zur Kenntnis genommen haben. Aber sie haben ihren Kurs korrigiert. Wie gesagt, nicht unbedingt aus Einsicht, wahrscheinlich spielen sie nur auf Zahl.
Davon ist auszugehen, es sind die US-Amerikaner, fragt die Indianer.
Diese Fähigkeit der iranischen Führung zu sehen, okay, wir haben hier ein Problem und wir reagieren auf dieses Problem durch Dezentralisierung. Das war ein sehr kluger Schachzug. Und noch einmal, das hat nichts zu tun mit einer Bewunderung für die politischen Verhältnisse im Iran. Man muss das ja betonen in einem Land wie Deutschland. Es hat einfach zu tun mit einer nüchternen Bestandsaufnahme dessen, was real passiert und geschehen ist. Also ich leiste hier an dieser Stelle quasi das, was eigentlich Politik und Medien in diesem Land leisten müssten, wozu sie aber nicht willens oder nicht fähig sind, weil sie immer noch Mullah.
Ich meine, dass der Michael Lüders für seinen Einsatz vom Iran die Staatsbürgerschaft zugebilligt werden sollte.
Und man darf ja auch nicht vergessen, der Iran hat es geschafft, de facto die US-Armee aus dieser Region des Persischen Golfes zu vertreiben. Die Amerikaner sagen zwar, nee, wir haben alles unter Kontrolle, weiterhin sind wir militärisch dort präsent und so weiter, aber de facto ist es eine Vertreibung.
AFN Radio. Und so verklingt die westliche Musik.
Was macht die Bundesregierung? Ist schon ganz wusselig. Man will 2 Kriegsschiffe in den Persischen Golf entsenden und dafür braucht es zwar ein Bundestagsmandat, okay, und es gibt viele Einschränkungen. Alle Beteiligten müssen einverstanden sein mit der Entsendung von 2 deutschen Kriegsschiffen. Nur dann werden die Deutschen das tun, aber wir schicken schon mal diese 2 Kriegsschiffe nach Djibouti, damit die ready for action sind, wenn dann der entsprechende Ruf ereilt. Und da frage ich mich, also liebe Freunde, im Bundestag, in der Politik, in den Medien, wie erwähnt, die Iraner haben gerade die USA aus der Region vertrieben. Ich meine, glaubt irgendjemand von euch ernsthaft, dass die Iraner jetzt sagen werden, wow, da kommen die Deutschen. Das finden wir aber prima. Und gerne sollt ihr kommen und hier für die Sicherheit der Straße von Hormuz garantieren. Das ist doch lächerlich. Die lachen sich doch kaputt, die Revolutionsgardisten, wenn da so eine deutsche Fregatte, Fulda heißt sie, glaube ich, auftaucht und da freundlich grüßt und sagt, we are the Germans, we have moral, you know? You have only terror. Ja, das mag hier in den Medien und so weiter in der Selbstwahrnehmung funktionieren, aber es ist einfach absurd. Und es zeigt ja auch, dass deutsche Politik offenbar gar nicht mehr anders als militärisch denken kann. Man könnte ja auch im Kontext von Diplomatie sich überlegen, wie kann man die Friedensbemühungen stärken in der Region. Wenn man das ernsthaft wollte, müsste man natürlich die eigene Israel-Politik überdenken, denn Israel spielt eine sehr unrühmliche Rolle in der Destabilisierung des Nahen Ostens. Aber das ist ein Thema für sich.
Gerne auch für uns, vielleicht auch für Psychologen.
Nicht nur im Iran übrigens, in weiten Teilen des globalen Südens gibt es eine unglaubliche Begeisterung, wenn ich so sagen darf, für diesen in Anführungsstrichen Sieg des Iran, weil dies ist ja im Grunde genommen mit das erste Mal, wenn man so will, seit langer, langer Zeit, dass es gelungen ist, einen imperialen Aggressor dauerhaft zu schwächen. Also die Niederlage der USA in diesem völlig sinnlosen und ohne Sinn und Verstand vom Zorn gebrochenen Krieg gegen den Iran ist ja eigentlich nur zu vergleichen mit der Niederlage der USA im Vietnamkrieg. Die USA haben zwar auch ihre Kriege im Irak und in Afghanistan verloren, aber da kann man zynischerweise sagen, ja, die Länder sind zwar kaputt, aber ich sag mal so, das hat jetzt die US-Politik nicht grundsätzlich durcheinandergewirbelt.
An die BRICS, Grüße gehen raus. Abschließend noch eine Einschätzung aus dem US-amerikanischen Politikmagazin Foreign Affairs.
Was nun angeboten wird, ist ein nationalistisch-technokratischer Kompromiss, bei dem die Legitimität des Staates auf der nachgewiesenen Fähigkeit beruht, das Land zu verteidigen und wieder aufzubauen. Die Rahmenbedingungen sind nationaler, nicht islamischer Natur. Die staatlichen Medien produzieren Inhalte, die Bilder von Frauen mit und ohne Hijab nebeneinander als normal darstellen, die iranische Identität eher als kulturell, denn als rein islamisch verstehen und auf jene Teile der Gesellschaft abzielen, die die Islamische Republik am stärksten abgelehnt hatten, wie etwa die Jugend und die städtische Mittelschicht.
Wenigstens beschäftigt man sich in den USA. Wir auch, Michael Lüders, das Dossier. Gratulation, Mel Brooks hat es geschafft. Gestern ist er 100 Jahre alt geworden.
We asked, what do the fans want? But instead, we're making this movie.
2027 ist Mel Brooks im Kino zurück. Spaceballs 2.
May the Schwartz be with you.
Join the Nazi Party, machen wir doch. To be or not to be, Mel Brooks aus seiner Variation des Ernst Lubitsch Klassikers von 1942, der auch Heil Hamlet genannt wurde. In diesem Sinn, Heil. Die Berliner Zeitung berichtet 31 Notfalleinsätze in Halle beim Auftritt von Roland Kaiser. Wie oft habe ich in diesem Format vor Roland Kaiser gewarnt?
Die Scheiße haut Karten dir.
Und schlapp gemacht mit 84 David Clayton Thomas von Blood, Sweat and Tears.
ARD und ZDF singen heute aus IFR.
Medienpodcast sachlich richtig singt Anne Mücke.
In der Mokka mich Eisbar, da ist das geschehen. In der Mokka mich Eisbar, wichtig gesehen.
Und fragt ihren Mitstreiter Peter Welchering vom ZDF westsozialisiert.
Ich weiß ja nicht, Peter, kannst du mit der Mokka mich Eisbar irgendetwas anfangen?
Nee, überhaupt nicht.
Nach 35 Jahren Wiedervereinigung, wie sie es nennen, die wichtigste Eisbar der DDR und wohl den wichtigsten Schlager der DDR nicht zu kennen, ist vielsagend, auch für eine Zukunft, eine gemeinsame. War ein Witz.
In der Mokka mit Eisbad, ziemlich gesehen.
Hallo, hier ist Thomas Naczynski und ihr hört Radio Marabu.
Und genauso kompetent berichten sie ja auch. Abgespritzt zum Thema Nahost hatte sich ja bereits schon Michael Lüders, dann ich den Stern. Hier schreibt ein Phil Göbel, Putin würde wie ein Diktator im Untergang reden. Er würde Versorgungsmängel zugeben, Probleme einräumen. Formuliert gewisse Treibstoffknappheit. Ein Philipp Göbel phrasiert, Putin hat es über Jahre geschafft, jegliche Kritik an sich und seinem Vorgehen im Keim zu ersticken. Nun aber geht er selbst in die Defensive für jemanden, der sonst nur den Angriff kennt. Kein gutes Zeichen. Quellendarstellung null. Drum erlaube ich mir. Er gab TASS, der russischen Nachrichtenagentur, ein Interview. Russische Medien zitieren auch anders daraus. Zum Beispiel, die Rettung des Kiewer Regimes ist nicht Teil unserer Pläne. In der Region Sumy wird eine Sicherheitszone angestrebt. Folgen Ukraine. Terrorangriffe müssen minimiert werden. Dmitri Medvedev ergänzt freundlich: Ohne Sieg im Ukraine-Konflikt hat Russland keine Sicherheit.
Ukraine ernährt 70 Milliarden Menschen.
Was Marie-Agnes Strack-Zimmermann an Irrealen über die Lippen kommt, macht sie mit Provokation weg.
Wer ist Wladimir Putin?
Solche Leute muss man sich leisten können, will man einen kurzen Eintrag im Geschichtsbuch. Ab 1871 ist ja nicht so lang. Nun begrüßt Frau Strack-Zimmermann die Einschränkung des Flüchtlingsschutzes für wehrfähige Ukrainer. Alle anderen Todgeweihten liebevoll gegrüßt am 29. Juni 2026 die kleine Audiodatei von Radio Marabu.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana. Donald Trump droht mit 100%igen Zöllen gegen jedes Land, das US-Technologiegiganten besteuert. Politico berichtet, Israel verliert den Status eines besonderen US-Verbündeten. Washington sei frustriert über Israels anhaltenden Militäreinsatz im Libanon. Cem Özdemir ist für die Prüfung eines AfD-Verbotes, sieht unsere Demokratie gefährdet. Ja, genau deswegen. In Bagdad wurden Regierungsangehörige festgenommen. Es berichtet der ORF. Auch gab es Festnahmen bei einer Gay-Pride-Parade in Istanbul. Die DTS-Nachrichtenagentur Halle an der Saale berichtet, Bofinger, Peter, Mitglied der Rentenkommission, warnt vor einer Integration von Beamten in die gesetzliche Rente. T-Online berichtet Franziska Giffey, Berlins Wirtschaftssenatorin, SPD.
Das ist richtig.
Sie greift Friedrich Merz an, er hätte keinen Stolz auf dieses Land.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Nun ja, sie erklärte sich dem Magazin Stern.
Die Tasse Kaffee. Und auch das Glas
Hitzerekorde gebrochen in Deutschland, in der Schweiz, in der Prignitz strandet ein tschechischer Zug ohne Klimaanlage. Grüne fordern ein Sofortprogramm für Klimaanlagen. Und ARD-Klimaexpertin Claudia Reiser. So eine Hitzewelle war vor 50 Jahren nicht möglich. Im Hitzesommer 1976 standen Elton John und Kiki Dee auf 1. Don't go breaking my heart.
Wir müssen Wladimir Putin global isolieren, indem wir hier vor Ort unsere Häuser besser isolieren.
Liebe Terry Reinke, machen wir das, bevor wir die AfD verboten haben oder danach? Neues Gutachten, wieder die AfD von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, vergangenen Donnerstag in Berlin vorgestellt. Sie sei verfassungswidrig. Zu den Zuwendern der Studienersteller zählen unter anderem die Bertelsmann Stiftung und die Open Society Foundation von George Soros.
Bewarnen Sie, folgende Bilder können verstörend
sein. Nein, nur Töne, liebe Svetlana. Radioszene berichtet, Antenne Wiesbaden bringt die stille Stunde erstmals ins Radio. Viermal die Woche, 20 Uhr. Reizsensibilität, Orientierung und Verlässlichkeit sollen in den Mittelpunkt gestellt werden.
Marabu, Europe's Alternative Music.
Wir versprechen täglich 24 Stunden Reizüberflutung auf Radio Marabu und 25 Minuten mindestens täglich hier in der kleinen Audiodatei. Auch weiterhin. Es kommen Kaltfrontwelle, Gewitterwelle und normales Wetterwelle.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.